Ein Teil der amerikanischen politischen Klasse geht davon aus, dass es eine sehr hohe Gefahr und ein sehr hohes Risiko gibt, dass Europa zum Kalifat wird. Im kommunistischen China ist mehr Marktwirtschaft als bei uns. Diese Regierung fällt ja nichts anderes ein, als die Löcher, die sie ständig neu produziert, mit mehr Steuern zu stopfen. Wo die Gefahr groß ist, ist auch das Rettende nah. Mhm. Und ich bin vollkommen überzeugt davon, dass wir eine Riesenchance für uns haben, zu zivilisatorischen Höhen und zu einem Wohlstand uns aufzuringen, auch als Europa, von dem wir noch nicht mal träumen im Moment. Ich glaube, dass in der Freiheit so viel Kraft liegt, dass jedes Land, das sich dafür entscheidet, wieder aus dem Sumpf aufsteigen kann. Und da bin ich zuversichtlich, dass das bei uns passieren wird. Als das Regime am Ende war, da war das innerhalb von Tagen.
Herzlich willkommen zu Auf 1, einem weiteren Studiogespräch. Ich freue mich heute, Dr. Markus Krall bei mir im Studio begrüßen zu können. Wir sprechen über sein neues Buch und über die anstehende Götterdämmerung. Sehr geehrter Dr. Krall, freut mich, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung, bin gern gekommen.
Wir dürfen, wie schon kurz angekündigt, über die Götterdämmerung sprechen, denn darüber geht's ja in Ihrem neuen Buch, das ist der Titel. Und in der Götterdämmerung habe ich mir angesehen, das ist ja aus der isländisch-germanischen Mythologie, aus den Sagen. Und das bedeutet ja, ein Endkampf steht bevor, die alte Welt vergeht, im Feuer und im Wasser versinkt sie. Aber am Ende dieser Sage kommt dann die Erde wieder zum Vorschein, taucht wieder aus dem Wasser auf, erstrahlt den neuen Glanz, ist fruchtbarer als je zuvor, es herrscht Frieden, es herrscht Wohlstand. Und auch Richard Wagner hat den Begriff der Götterdämmerung ja aufgenommen. Und im letzten Akt gibt es dann auch so etwas wie Hoffnung, Erlösung durch Liebe. Wie haben Sie den Begriff der Götterdämmerung verstanden?
Also ich habe ihn so verstanden, wie Sie ihn gerade beschrieben haben. Es ist ein zyklisches Ereignis, also eine Erneuerung einer Zivilisation, wenn man so will. Es ist übrigens kein Monopol der germanischen Mythologie, wenngleich das Wort Götterdämmerung natürlich deutschsprachigen relativ schnell was sagt, schneller als wenn ich zum Beispiel mit dem Phönix aus der Asche argumentieren würde. Aber es ist kein Monopol des deutschen oder germanischen Kulturkreises, sondern es ist ein Motiv in der Menschheitsgeschichte, nämlich dass Krisen und Wiedergeburt, Katharsis und Erneuerung Prozesse sind, die notwendig sind für die Reinigung der Gesellschaft. Und das findet man überall. Also das Wort Katharsis ist zum Beispiel griechisch. Katharsis bedeutet im Prinzip Lernen durch Schmerz. Also man muss durch die Erfahrung des Untergangs quasi durchgehen. Das Alte muss vor den Augen der Menschen fallen, damit die Schwächen, die es gehabt hat und die Fehler und auch die Ungerechtigkeiten, die drin stecken, ein Ende finden können und dann ein Neuanfang gewagt werden kann. Und das ist im Grunde genommen sowas auch wie kreative Zerstörung, gibt's auch in der Ökonomie, ja, Schumpeter, kreative Zerstörung oder Versuch und Irrtum, Evolution, wenn man so will.
Das bedeutet, die Hoffnung jener Zuschauer, dass es durch Reformen gelingen kann, diese für uns alle wahrnehmbare kaputte Welt irgendwie zu heilen oder da und dort mal Löcher zu stopfen bei Budgets oder ähnliches. Diese Hoffnung haben Sie aufgegeben und es wird einen kompletten Neuanfang benötigen.
Also das kommt jetzt darauf an, was man als kompletten Neuanfang oder Reform bezeichnet. Aber meine Beobachtung ist, dass es ohne ein großes und sehr schmerzhaftes Ereignis nicht dazu kommen wird, dass die Menschen reformbereit sind. Also unsere politische Klasse sowieso nicht. Unsere Führungsschicht ist absolut nicht reformbereit. Sie ist nicht nur reformunfähig, sondern sie hasst die Vorstellung zu reformieren. Und zwar deswegen, weil sie natürlich an die Privilegien geht, wenn das passiert. Und ein Großteil des Volkes ist auch nicht bereit zur Reform. Und zwar deswegen, weil man es als riskant empfindet. Man weiß zwar um die Notwendigkeit und jeder spürt es, ist so eine Art Endzeitstimmung ist ja auch da. Man spürt es allen aller Orten, aber man will es natürlich nicht und zwar deswegen, weil man Angst vor dem Unbekannten hat und natürlich Angst vor der Unbequemlichkeit und Angst vor dem Verlust der kleinen Brotkrumenprivilegien, die politische Klasse der Masse herunterfallen lässt. Also da oben steht ein Riesenkuchen und da unten ist die Masse, die im Prinzip, der es immer schlechter geht. Oben bedient sich unsere politische Klasse, deswegen will sie natürlich keine Reform, weil der Kuchen steht ja hier. Und dann fällt ab und zu mal, lässt man winzige Krumen runterfallen. Und die Menschen halten diese Krumen für soziale Gerechtigkeit oder was auch immer sie darunter verstehen, auf jeden Fall für notwendig, um ihr Leben irgendwie zu bestehen. dabei führen diese Krumen nur dazu, dass sie das Denken einstellen und ihre Vision einstellen, die es von einer besseren Welt gibt und von der Vorstellung echter Teilhabe abzulenken.
Ja, für viele, oder ich würde mal sagen, für über 90% der Menschen ist ja das, was sie jetzt haben, die Brotkrumen, wie sie sagen, in ihren Vorstellungen noch immer besser, wie das vielleicht vor ein paar hundert Jahren oder in der Nachkriegszeit war, nach dem Ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Da ist es ja den Leuten schlechter gegangen und sie sagen, ja, wir wollen es uns ja jetzt nicht verschlimmbessern, indem dass wir ganz offensichtlich die korrupte Ursula von der Leyen wegputschen. Oder sonst irgendwas, das wird ja nicht anders. Wir werden ja dann wieder in ein Tal versinken, wo es uns noch viel schlimmer geht.
Diese Wahrnehmung existiert. Mhm. Ich glaube aber, dass man, dass immer ein immer breiterer Teil oder immer größerer Teil der Bevölkerung merkt, dass das eine Kurzschlusslogik ist und dass die nicht zieht. Mhm. Und zwar einfach deswegen, weil wir haben es zum ersten Mal eigentlich in jetzt 200 Jahren, dass eine Generation da ist, der es ohne Krieg, ohne dass ein Krieg gewesen wäre, sichtbar und deutlich schlechter geht als ihren Eltern. Mhm. Also die jetzige junge Generation kann sich zum Beispiel kein Haus mehr leisten. Mhm. Das können nur noch ganz wenige. Mhm. Die jetzige junge Generation kann sich keine Kinder mehr leisten. Mhm. Und das ist ein Phänomen, wenn man sich mal zum Beispiel anschaut, gehen wir zurück zu 1970 und vergleichen es mit heute. 1970, der typische amerikanische Haushalt. In Amerika ist das Phänomen ja ganz analog. Mhm. Da kam Papa abends zwischen 5 und 6 von seiner normalen Arbeit nach Hause, ist mit einem Gasgasler vorgefahren, der 20 Liter verbraucht hat, aber auf 50 Kilometer, nicht auf 100. Mhm. Kam an sein kleines amerikanisches Dreamhäuschen mit 250 Quadratmeter Wohnfläche. Die Frau steht schon auf der Veranda und winkt ihm zu. Die drei Kinder sind schon, beinahe ich gesagt, gebadet, gebügelt, gepflegt und gefüttert und bettbereit. Und die Ausbildung der Kinder, die ist mit einer Lebensversicherung abgedeckt, die Rente ist mit einer Betriebsversicherung abgedeckt. Eigentlich ist alles Paletti. Mhm. Ja? Und man hat einen Lebensstandard. Und jetzt vergleichen wir es mal mit heute. Mhm. Heute kommen beide abends um 9:30 von ihren 1,5 Jobs nach Hause, füttern ihre 1,2 Kinder, die Schlüsselkinder sind. Mhm. Das Haus ist nicht abbezahlt, sondern total überteuert gekauft und es muss 30 Jahre abbezahlt werden. Die Betriebsrente hat einen Hedgefonds verzockt und der Traum, sein Kind auf eine gute Universität zu schicken, ist vollkommen unfinanzierbar. So. Und dieser Absturz ist ja nicht das Ergebnis von Gesetzmäßigkeiten ökonomischer Art nach der Devise, das muss jetzt so sein, sondern es ist das Ergebnis der ökonomischen Veränderungen durch politische Maßnahmen. Das heißt also, die Politik hat durch die Geldpolitik, die Wirtschaftspolitik, die Überbürokratisierung, die Besteuerung und was hier so alles eingefallen ist, die Bevormundung der Menschen, dafür gesorgt, dass dieser Absturz in der Lebensqualität stattfinden konnte. So, das haben wir zum ersten Mal in 200 Jahren. 200 Jahre hat die Menschheit in der industriellen Revolution, in der Marktwirtschaft und im Kapitalismus nach oben gestrebt. Und jetzt, obwohl wir Friedenszeiten haben, nimmt man durch Sozialismus den Menschen ihre Chancen. Der Sozialismus ist das Gift dieser Gesellschaft. Und dieses Gift ist in allen Kreisläufen eingedrungen. Es ist, der Schlangenbiss quasi ist voll in die Hauptschlagader gegangen. Es geht jetzt in alle Organe. Und dieser Sozialismus macht sich überall breit. In den Gehirnen, in der Vorstellung, in der Arbeitswelt. Der ganze Ökosozialismus, der ganze Woke und Genderismus, all das sind alles Geisteskrankheiten, die unmittelbare Folge von dieser Vergiftung sind. Und das führt zu einem Multiorganversagen der Gesellschaft. Und dieses Multiorganversagen ist genau das, was den Schmerz auslöst, um das Gift quasi aus dem Körper zu bringen. Die Leute werden es nicht anders lernen. Ich habe lange gedacht, man könnte die Menschen überzeugen und ihnen sagen, schaut doch mal einfach hin. Marktwirtschaftliche, freie Gesellschaften sind so viel erfolgreicher als kommunistisch-sozialistische, unfreie Gesellschaften. Warum wollt ihr einen Kompromiss mit der Lüge schließen? Die Lüge nämlich, dass der Sozialismus irgendwelchen Wohlstand schaffen und nicht vernichten würde. Aber es ist nicht mit Argumenten zu bewerkstelligen. Offensichtlich ist es so, dass einzelne Menschen können Argumente verarbeiten. Gesellschaften als Ganzes haben aber damit offenbar ein Problem. Und das ist der Grund für die Notwendigkeit der Katharsis.
Jetzt ist das der Grund natürlich aus Sicht derjenigen, die etwas verändern wollen. Da schließe ich jetzt uns beide mit ein. Wir wollen, dass es zu einer Veränderung kommt. Aber wissen nicht auch die aktuellen Machthaber oder die Nutznießer und Profiteure des Systems, dass genau dann, wenn es zu drücken beginnt in der Geldtasche, bei der Existenz, bei dem Bürger, dass es dann zu einem Veränderungswillen kommen wird, der sich auch irgendwie bahnbrechen wird? Und werden die nicht alles daran setzen, damit das bisschen Wohlstand für die Masse noch irgendwie aufrechterhalten wird, solange es geht? Oder geht es irgendwann nicht mehr?
Also das Problem, das die politische Klasse hat, ist so gelagert, dass es keinen mathematischen Lösungsraum dafür gibt. Es gibt eine Illusion von einem mathematischen Lösungsraum dieses Problems. Die Illusion lautet, wir müssen nur mehr Geld drucken, und damit gewinnen wir Zeit und irgendwie fällt dann die Lösung schon vom Himmel. Keine Ahnung, durch technischen Fortschritt, der aber im Sozialismus nicht erzeugt wird. Der wird woanders erzeugt, dort wo Kapitalismus herrscht. Oder durch den reichen Onkel aus Amerika oder aus China oder woher. Nichts davon wird passieren. Und deswegen versucht man mit Gelddrucken Geschenke an die Bürger zu machen. Das sind die Brotkrumen, die dann runterfallen, während man gleichzeitig selbst mit vollen Händen in den Bestand der noch mit frischem Geld aufgefüllten Kassen greift. Also man muss sich ja nur mal anschauen, wenn unsere Politiker so durch die Welt jetten, in, wie Frau Baerbock es ausgedrückt hätte, Länder, die hunderttausende Kilometer entfernt sind, ja, und dann großzügig das Scheckbuch immer in der Hand halten. Ja, also 200 Millionen für Afghanistan, oder waren es 500, weiß ich gar nicht, ich glaube es waren 500, ein paar hundert Millionen für das vom Islamischen Staat regierte Syrien, ein paar hundert Millionen oder so eine Milliarde für Sudan und gleich 90 Milliarden für die Ukraine. Und wir wissen natürlich aus der Erfahrung der Geschichte, dass solche Geldgeschenke nicht deswegen erfolgen, weil die Politiker das für eine gute Sache halten würden. Das ist nicht der Fall. Denen ist das vollkommen egal, denn die haben keinerlei Moral oder sowas als Kollektiv. Sondern wir wissen, dass es da Kanäle gibt, wo das Geld zurückfließt. Da gibt es Offshore-Konten, da gibt es Gefälligkeiten, da gibt es Netzwerke, wo man sich dann was schuldet. Ja? Und genau das sind die Mechanismen, die da wirken. Also man verschleudert das Geld mit vollen Händen, aber nicht allein um des Verschleuderns willen, obwohl das geradezu ein finanzieller Blutrausch ist, den speziell die deutsche Bundesregierung da gerade auslebt, sondern man verschleudert es, weil man auf Gefälligkeiten im Rückfluss hofft und auch weiß, dass sie auch kommen. Es gibt sie immer. Und muss ich ja nur anschauen, nehmen wir Frau von der Leyen. Der Ehemann arbeitet für eine Firma, die zum Pfizer-Konzern gehört. Da brauche ich doch nicht lange nachzudenken, um in meiner Fantasie draufzukommen, dass das unter Umständen vielleicht nicht ganz koscher sein könnte. Ich habe es jetzt mal viel konjunktiv reingepackt, sonst werde ich noch verklagt.
Sonst haben wir gleich eine Klage nach dem Interview.
Und das ist offensichtlich. Und diese Korruption, die hat sich jetzt sehr, sehr stark verfestigt. Und für Europa gilt im Grunde genommen, was im Allgemeinen, was für Deutschland im Speziellen besonders gilt, ist diese adverse Selektion der politischen Klasse. Wir haben ja eine politische Klasse, die systematisch die Unfähigen anzieht, die es im richtigen Leben, Klammer auf Marktwirtschaft, Klammer zu nichts bringen und dann zu nichts gebracht haben. Bildungskatastrophen, man muss sich also nur die Lebensläufe anschauen, dann weiß man hat eine Bildungskatastrophe vor sich. Nehmen Sie zum Beispiel dieses Mädel da bei den Grünen, Küchenhilfe. 3% Stimmen im Direktwahlkreis, immer nur über Listen in den Bundestag gekommen. Für mich das Symbol dieser Frau ist das Kartoffelschälmesser. Oder nehmen Sie, wenn Sie wollen, in der Riege der Altparteien. Es ist eine Bildungskatastrophe neben der anderen. Und selbst die noch irgendwie einen Abschluss geschafft haben, haben im Grunde genommen eine Karriere hingelegt, die da lautet Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Bei einigen ist es allerdings, wenn ich mir zum Beispiel Leute wie Herrn Amthor anschaue, das ist anscheinend direkt vom Kreissaal in den Plenarsaal gekommen. Diese adverse Selektion, also die Leute, die nichts taugen. Dann übers Listensystem bedeutet, sie dürfen auch keinen Rückgrat haben. Sie müssen sich nach oben buckeln. Dienen ist nicht der richtige Ausdruck. Buckeln ist der richtige Ausdruck. Und das heißt, wir haben hier eine Auswahl der minderbemittelten Rückgratlosen. Wenn die erstmal die Mehrheit haben, und das haben sie seit ungefähr 15, 20 Jahren, vorher war es eine wachsende Minderheit, jetzt haben die Mehrheit, jetzt haben die Wagenburg der minderbemittelten Rückgratlosen gebaut und lassen keinen anderen mehr rein. Und das Einzige, was die sozusagen können, ist die Gier. Also die Gier, weil sie so einfach strukturiert ist, und zwar auf das Geld anderer Leute. Deswegen ist es auch vollkommen egal, wie viel Geld wir denen geben als Steuerzahler. Die Steuereinnahmen sind nicht das Problem. Das hat übrigens auch Herr Merz vor der Wahl selber so gesagt. Also ich zitiere ihn da was. Die Steuereinnahmen seien nicht unser Problem. Wir hätten noch genug Steuern, wir müssten noch mit 1 Billion auskommen. Ja. Was ihn nicht daran gehindert hat, zur gleichen Zeit, wo er das versprochen hat, schon das Rechtsgutachten in Auftrag zu geben, ob er mit dem abgewählten Bundestag nach der Wahl die Verfassung noch ändern könnte, um dieses Versprechen radikal zu brechen, indem er Sondervermögen schafft in Höhe von Billionen. Und das zeigt uns auch die moralische Verkommenheit. Also dieses spezielle Beispiel, wie er da gehandelt hat, den Leuten was zu erzählen und gleichzeitig schon die Vorbereitungen für den Wortbruch angeleiert zu haben. Das ist ein Beispiel moralischer Verkommenheit, dass das Ergebnis dieser Negativauswahl ist. Und das heißt, die können da nicht raus. Die können da nicht freiwillig raus. Der einzige Weg, der dazu führt, eine solche, muss man schon sagen, degenerierte politische Klasse aus ihren Ämtern zu entfernen, ist die Katastrophe. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Götterdämmerung. Die Götterdämmerung ist, wenn die Götter fallen, die steigen nicht freiwillig vom Thron.
Und das wird passieren, egal wie Sie sich dagegen stemmen, glauben Sie, weil einfach ökonomische, mathematische Gesetzmäßigkeiten Sie dazu zwingen werden. Es wird zu einem Umbruch kommen müssen oder zu einem Crash oder zu einem Kollaps. Oder wie zeichnen Sie das?
Der ökonomische Kollaps ist ja schon im Gange. Wir haben in Deutschland eine sich beschleunigende Deindustrialisierung. Wir haben katastrophale Staatsfinanzen. Die Löcher werden von Mal zu Mal größer. Und dieser Regierung fällt ja nichts anderes ein, als die Löcher, die sie ständig neu produziert, mit mehr Steuern zu stopfen. Und da wird alles Mögliche dann als Begründung herangezogen. Tabaksteuer, weil Tabak ist ja schlecht für uns. Und Alkoholsteuer, weil Alkohol ist ja auch schlecht für uns. Als ob die uns zu erziehen hätten, aber das nur am Rande. Und jetzt haben wir also eine riesenrunde Steuererhöhungen haben wir hinter uns. Wir haben noch eine größere Runde Steuererhöhung vor uns. Und die berücksichtigt noch nicht das neue Loch, mit dem Herr Klingbeil jetzt konfrontiert worden ist. Der ja nach eigenen Aussagen nicht rechnen können muss. Hat er selber gesagt. Er muss nicht rechnen können. Das ist für einen Finanzminister ein sehr bemerkenswerter Satz übrigens, der eigentlich nur zeigt, wie weit sozusagen die Treppe schon von oben gekehrt ist. Weil die rückgratlosen Minderbemittelten, die können ja keine Leute akzeptieren, die gleich gut oder besser sind wie sie selbst. Das heißt, die ziehen immer Leute hoch, die schlechter sind als sie selbst. Das beschleunigt den Verfallsprozess. Und Herr Klingbeil ist beispielsweise das Ergebnis des Hochziehens seiner Vorgänger, also beispielsweise Herr Scholz. Herr Scholz war schon eine intellektuelle Katastrophe. Ist noch immer der Mann mit dem Charme eines Kleingranoven. Ja. Und vor ihm war auch schon Katastrophe. Und vor ihm, davor war auch schon Katastrophe. Aber es senkt sich jedes Mal ab. Herr Klingbeil ist schon sehr, sehr weit in einem der tieferen Stockwerke eines sehr tief in den Boden gebauten Gebäudes angekommen, intellektuell. Er muss also als Finanzminister nicht rechnen können. Das ist eine der bemerkenswertesten Aussagen, die man je von einem Finanzminister gehört hat. Ja, das ist so, wie wenn, keine Ahnung, mir fällt kein Vergleich ein.
Es gibt
ja, also, so. Und jetzt wird also diese ökonomische Katastrophe, die wird jetzt perfekt gemacht. Es gibt dann noch ein paar äußere Umstände. Wie das so schön heißt, das Glück ist ja mit den Tüchtigen und das Unglück ist mit den Untüchtigen. Und so passiert es auch hier. Es ist nach meiner Überzeugung kein Zufall, es ist Karma. Jetzt haben die also eine künstliche Energiekrise erzeugt. Sie haben jede Energieform, die wir brauchen zum Überleben, abgestellt. Sie haben die Atomkraftwerke zugemacht. Herr Habeck hat noch persönlich dafür gesorgt, dass die Kühltürme in die Luft gesprengt worden sind. Oder, wo das nicht der Fall war, dass man die Kühlsysteme mit Säure spült, damit man es auch nie mehr in Betrieb nehmen kann. Also eine Sabotage am Volksvermögen, muss man sagen. Und am volkswirtschaftlichen Vermögen, nicht vom Volksvermögen, das wäre ja DDR. Man hat also Kohlekraftwerke gesprengt, man flutet jetzt das Braunkohlerevier, das verantwortet ein Herr Wüst, der sich für kanzlerfähig hält, dass man also das Braunkohlerevier flutet, damit auch künftige Generationen, die es vielleicht mal besser wissen, die falschen Entscheidungen nicht mehr korrigieren können, die diese heruntergekommene politische Klasse so macht. All das sozusagen akkumuliert sich und jetzt kommt zu dieser hausgemachten künstlichen Energiekrise noch die künstliche des Krieges am Persischen Golf dazu. Und da soll sich keiner täuschen. Also auch wenn jetzt was noch nicht so abgemacht ist, aber nehmen wir mal an, würden jetzt bald eine Einigung zwischen den Kriegsparteien da sehen. dann wird es noch lange dauern, bis da die Versorgung wieder in Gang kommt. Denn nur mal an die Zuschauer kann man ja gerichtet mal fragen, wenn Sie jetzt so ein Schiff hätten, also wenn jetzt der Eigner von so einem großen Schiff, so ein 500.000-Tonnen-Tanker, und der sitzt jetzt seit 3 Monaten im Golf fest, mit der Gefahr, dass ihm ständig irgendeine Drohne auf den Kopf fällt und die 500.000 Tonnen Öl, die da drin sind, gleich mit in die Luft jagt. Und jetzt kriegen Sie eine Gelegenheit, wo im Zuge der Friedensverhandlungen die Straße offen ist. Dann fahren Sie doch sofort raus. Würden Sie zurückkehren so schnell? Sie werden es nicht machen. Sie gehen einfach nicht zurück. Und das bedeutet, dass bis dieser Traffic wieder ganz normal in Gang kommt, werden noch Monate vergehen. In diesen Monaten kommt auch kein LNG aus dem Golf. Und man sieht es zum Beispiel jetzt auch an den Füllständen der deutschen Gasspeicher. Die sind für die Jahreszeit so niedrig wie noch nie.
Jetzt kommt aber dann der Herbst.
Kommt der Herbst und der Winter. Und dann, wenn wir schon mit extrem niedrigen Füllständen in die kalte Jahreszeit reinlaufen und wir wissen, was verbraucht wird, dann können wir absehen, dass es diesmal möglicherweise nicht gut geht. Beim letzten Mal war es ja so ein bisschen haarscharf an der Grenze. Diesmal ist es vielleicht so, dass es diesmal nicht gut geht, so dass wir dann Rationierungen kriegen, dass wir die Wohnungen nicht mehr heizen können, dann frieren die Wasserleitungen ein, das wird ein Spaß. Dann müssen wir die Industrie stilllegen, die teilweise gar nicht so ohne weiteres stillgelegt werden kann von den Anlagen her, ohne dass die Anlagen kaputt gehen. Also viele Anlagen müssen in Betrieb sein, damit die sich quasi nicht selbst zerstören. Das ist eine komplexe Angelegenheit. So, das heißt also, wir gehen sehenden Auges da in die nächste große Krise rein, durch die äußere Krise noch befördert. Und statt sich jetzt zu überlegen, wie kann ich dem entgegenwirken, wie könnte ich zum Beispiel den größten Gaslieferanten der Welt irgendwie dazu bringen, mich wieder zu beliefern, nachdem ich ihn jetzt 4 Jahre lang mit allem behagt habe, was ich hatte. Geht man her und macht ein Gesetz, das Energieimporte aus Russland auf ewige Zeiten abstellt, also auch wenn wieder Frieden herrschen sollte. Da muss man schon nicht ganz dicht sein. Und deswegen wird jetzt diese Krise kadenzartig quasi auf uns niederprasseln. Wir werden jetzt einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit sehen. Wir werden einen deutlichen Anstieg der Inflation sehen, also klassische Stagflation. Das ist nun mal das Ergebnis von Energiekrisen. Wer es genau wissen will, schaut sich die Ereignisse 1973 und 1979 an. Da hat man schon mal Stagflationskrisen. Und die wird allerdings ein bisschen kräftiger, weil wir mehr falsch gemacht haben als 1973. Und dann wird sich das weiter hochschaukeln. Dann braucht nur noch irgendein kleiner Anstoß zu kommen, irgendeine Naturgeschichte, irgendwas, was falsch gemacht wird. Und dann stehen wir da. Und ich würde mal davon ausgehen, dass dann auch der Aufwachprozess sehr schnell geht. Also Umwälzungen gesellschaftlicher Art, ich will nicht sagen Revolution, weil sonst wird mir gleich immer was unterstellt, aber Umwälzungen gesellschaftlicher Art, die kommen in der Regel relativ plötzlich. Wenn man mal sieht, beispielsweise 1989, als das Regime am Ende war, da war das innerhalb von Tagen. Da war noch eine Woche oder zwei vorher, hat jeder gedacht, das wird sich nie ändern.
Die gehen nie weg.
Aber die gehen. Und so werden auch unsere gehen.
Das bedeutet, die wirtschaftlichen Fehler, die gemacht wurden, oder die Gier oder was auch immer, wird dazu führen, dass es sich am Ende nicht mehr ausgeht, dass es die Bürger immer härter zu spüren bekommen. Die 2,20 Euro an der Zapfsäule und so weiter war ja nur ein Vorgeschmack. Sie werden zwar versuchen, das rauszuzögern, damit es nicht sprunghaft auf 4 Euro hochgeht, sondern immer nur so etappenweise dann wieder zurücknehmen, so wie sie es ja immer machen.
Ja.
Aber irgendwann, glauben Sie, wird es sich einfach rechnerisch nicht ausgehen. Dann wird es schmerzhaft, dann wird es spürbar und dann werden die Leute nach Lösungen suchen und ringen.
Also irgendwann ist die letzte Ecke ausgeleckt. Und das Instrument, die letzte Ecke auszulecken, ist die Inflation. Und zwar, weil ich über Inflation eben die Leute enteignen kann, ohne dass sie das sofort realisieren. Und wir hatten ja schon mal vor 3 Jahren 10% Inflation, über 10%. Wir hatten 50% Produzenteninflation in der gleichen Zeit. Das heißt also, da wird's dann schon kritisch, weil wenn zum Beispiel die Produzenteninflation auf 100% ansteigt, was leicht passieren kann in einem hochvolatilen Umfeld, dann brechen die Lieferketten. Dann haben wir nochmal ein zusätzliches Produktionsproblem. Wenn die Produktion dann einbricht, steigen die Preise noch schneller, weil das Angebot fällt bei gleichzeitig stabiler Nachfrage, weil die Leute müssen essen, müssen trinken, müssen wohnen, müssen sich kleiden, müssen Auto fahren. All das ist dann nicht mehr gewährleistet. Und dann wird's zunächst mal zu massiven Verteilungskämpfen kommen. Und zwar vor allen Dingen zwischen denen, wie heißt es so schön, zwischen Migranten und Nichtmigranten. Mhm. Deutsche heißen jetzt Nichtmigranten. Mhm. Oder denen, die schon länger hier sind und die noch nicht so lange hier sind. Und diese Verteilungskämpfe, die werden wahrscheinlich auf der Straße ausgetragen. Und dann schauen wir mal, wie die Politik reagiert. Nach meiner Erwartung wird sie das Instrumentarium von 2020-21 versuchen, wieder zu beleben. Das wird aber diesmal nicht so gut klappen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die Auf-1-Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im Auf-1-Shop bestellen.
Es waren die letzten Wirtschaftskrisen ja gerade in Deutschland und in Mitteleuropa geprägt von einer sehr hohen Disziplin der Bevölkerung. Denn ich kenne persönlich noch die Erzählungen von Leuten, die die Nachkriegszeit mitgemacht haben, aber auch die Zeit der anfänglichen 30er Jahre in Österreich, hatte mir jemand der Erlebnisgeneration erzählt, wir sind immer mit knurrendem Magen an den Bäckereien vorbeigegangen und hatten dann das Glück, in der Schule einen Laib Brot geteilt zu bekommen. Deswegen waren unsere Eltern damals auch verzweifelt. Ja. Mhm. Aber diese Disziplin gab's.
Ja.
Und die gibt's ja jetzt nicht mehr. Angestiftet von einer völlig dekadenten politischen Klasse, die ja ganz offen und frech den Leuten verhöhnend ins Gesicht sagt, ich muss nicht rechnen als Finanzminister, ich nehme, was ich kriegen kann, ich mache Milliardendeals per SMS und euch geht's nichts an. Also diese systemische Korruption wird ja zur Schau gestellt. Zusätzlich hat man dann eben viele Migranten, die überhaupt gar keine Anteilnahme mehr an diesem System haben, nur rausziehen wollen und dann die Gelegenheit nutzen, natürlich wahrscheinlich nicht an den Auslagen und Bäckereien vorbeizugehen mit knurrendem Magen. Dann kommt es zu diesen Auseinandersetzungen und sie glauben, wenn der Staat kommt mit einem neuen Kontrollmechanismus, mit Lockdowns oder Versammlungsverboten, dann werden die Leute aller Konfliktparteien drauf pfeifen.
Also man muss Folgendes sehen, wenn man sich mal die alten Beispiele anschaut, 1945 zum Beispiel, 1945, 1949, das war ja auch eine Form von Katharsis. Mhm. Katharsis läuft nie immer genau gleich ab. Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich nur. Ja. Und die Katharsis damals war, man ist einem Betrüger und Massenmörder aufgesessen, der das Land in einer schon sehr spektakulären Weise, den ganzen Kontinent in spektakulärer Weise ins Unglück gestürzt hat. Und da haben Leute auch sehr lange dran festgehalten. So, dann kam im Grunde genommen der Zusammenbruch, die Stunde Null, die Kapitulation, die bedingungslose Kapitulation vor der Realität. Das war ja nicht nur vor den Alliierten, sondern auch vor der Realität zu kapitulieren. Und dann gibt es, in so einer Situation gibt es einen Aufwachprozess. Der hatte auch stattgefunden, aber nicht in der Form, wie wir es in der Schule beigebracht bekommen haben. Also der Aufwachprozess war nicht die Entnazifizierung, obwohl die auch eine Rolle gespielt hat, sondern der Aufwachprozess war das Wissen, dass man den Wohlstand nicht dadurch bekommen kann, dass man ihn anderen Völkern stiehlt. Mhm. Und dass es jetzt harte Arbeit ist, dass jeder hart arbeiten muss, wenn jemals wieder Wohlstand erreicht werden sollte. Und harte Arbeit aber allein genügt nicht. Im Osten haben die auch hart gearbeitet. Die haben härter gearbeitet als wir. Die Griechen haben 2015 mitten in der Finanzkrise mehr, also sehr, sehr viel mehr Arbeitsstunden pro Jahr gehabt als die Deutschen. Also daran allein liegt es ja nicht, sondern das muss dann, die harte Arbeit muss in einem System stattfinden, das eine optimale Ressourcenallokation erlaubt. Mhm. Und das ist eben die Marktwirtschaft und nicht der Sozialismus. Und ich glaube, was passieren wird, ist, dass die Leute sagen, okay, ich ziehe mich aus dem, solange die Marktwirtschaft nicht mehr zurückkommt, ziehe ich mich aus dem Produktionsprozess raus. Mhm. Einige gehen in die äußere Immigration. Mhm. Ich habe jetzt gelesen, wir laufen auf 300.000 Auswanderer pro Jahr zu in Deutschland. Was ich übrigens sehr begrüße, weil das diesem entgleisten System die Mittel entzieht, schneller entzieht. Und umso schneller dieses System pleite ist, umso schneller kommt auch die Wende. Und umso schneller die Wende kommt, umso besser ist die Substanz, auf der man noch wieder aufsetzen kann. Und andere gehen in die innere Emigration. Die schließen ihre Betriebe, die melden sich beim Bürgergeld oder jetzt heißt es ja Grundsicherung an. Ja, es ist übrigens interessant, wie die CDU sich hingestellt hat und gesagt, wir haben das Bürgergeld reformiert. Dabei haben sie es nur in Grundsicherung umbenannt. Ja, also das ist spektakulär eigentlich.
Und zum Glück wandert ja niemand in die Sozialsysteme.
Ja, das, ja, das
aller Glück.
Als ich das gehört habe, war ich extrem beruhigt. Ja, vor allen Dingen aus dem berufenen Munde von Menschen, die auch nicht rechnen können, aber das nur am Rande. Und jetzt haben wir also die Situation, dass die Leute in die innere und äußere Emigration gehen und das beschleunigt den Verfall. Die Politik kann Lockdown machen, sie kann die Leute am Demonstrieren hindern, sie kann Wasserwerfer einsetzen, sie kann alles möglich machen, sie kann eins nicht machen, sie kann die Menschen nicht zur Leistung zwingen. Und in dem Moment, wo die Menschen sagen, ich weigere mich, dem System weiterhin zu dienen, ich gehe in die innere Migration und ich mache nur noch den Handgriff, der mir aufgezwungen wird, und das ist in einem versagenden System ist das gar keiner. In dem Moment beschleunigt sich der ökonomische Verfall eines solchen Systems in derart gravierender Weise, dass es dann zu Mangelsituationen kommt. Und man kann im Grunde genommen sagen, dass dann so eine Art Übergangsphase ist. Es gibt nämlich nur 4 Allokationsmechanismen, wie überhaupt Güter an Menschen kommen. Das ist den meisten Leuten nicht bewusst. Der eine Allokationsmechanismus heißt Markt und der besteht im Grunde genommen nur aus freiem Tausch. Ich kann tauschen, kaufen und verkaufen, was ich will, ohne dass der Staat oder die Kirche mir reinredet. Das ist der Markt. Wenn einem das nicht passt, dann führt er die Bürokratie ein. Das ist das, was wir jetzt haben. Die Bürokratie, die zuteilt, also die sagt, der bekommt das und das wird zu dem und dem Preis bezahlt und der muss es zu dem und dem Preis liefern. Die Bürokratie hält sich für schlauer als den Markt und, obwohl es ja natürlich nicht ist, produziert damit Knappheiten. In dieser Übergangsphase sind wir jetzt, wo die Bürokratie Knappheiten produziert hat und weiter produziert, die sie nicht lösen kann. Der nächste Schritt ist dann die Schlange. Auch beim Energiethema Rationierung, Schlange stehen, das ist, wenn nicht mehr genug da ist und die Leute Schlange stehen müssen, um überleben zu können. Und diese Strategie, die kommt jetzt als nächstes. Das heißt also, das ist kurz vorm Ende. Und diese Strategie funktioniert aber nur so lange, wie die Schlange in der Lage ist, das Überleben zu sichern. Wenn absehbar ist, dass die Schlange das Überleben nicht mehr sichern kann, dann allerdings wird es sehr ungemütlich, denn die 4. Allokationsmechanik, die noch zur Verfügung steht, um knappe Güter an Menschen zu bringen, ist die Gewalt. Es gibt nur die 4. Markt, Bürokratie, Schlange, Gewalt. Es gibt keine weiteren. Also das Verschenken gehört nicht dazu, ist bei den 4 schon erfasst. Das Verschenken ist, wenn es freiwillig ist, ist es ein Marktakt. Und wenn es erzwungen ist, ist es ein bürokratischer Akt. Ja. Ja, das heißt also, egal wie lange man sucht, man wird keine anderen finden. Und man muss sich die Gesellschaft nur anschauen. Und man muss, wenn man es historisch betrachtet, dann ist es immer so, dass wenn die Schlangensteherei anfängt, dann ist die Katharsis nah. Und dass eine Gesellschaft der Katharsis aus dem Weg gehen könnte und der Umsturz nicht kommt, das passiert nicht. Da gibt es historisch ganz wenige Ausnahmen, Nordkorea zum Beispiel. Nordkorea ist ja im Prinzip so massiv verarmt unter seiner sozialistischen Führung, dass man ja eigentlich annehmen müsste, die müssen aufstehen. Aber hier muss man sehen, dass ein Gewaltregime, das also in der Lage ist, 2 Millionen Menschen verhungern zu lassen, und das haben die gemacht, das ist natürlich schwer zu stürzen. Das ist also, wenn es erstmal mit so viel Gewalt etabliert worden ist. Aber das ist eine historische Ausnahmesituation. In aller Regel bringt man das nicht dahin. Und in Nordkorea kommt natürlich die jahrzehntelange Indoktrination dazu. Und dann kam dazu, dass China im Grunde irgendwann gesagt hat, wir helfen euch jetzt, damit das Ding nicht zusammenbricht. Aber bei uns wird keiner da sein, der so groß ist, dass er uns helfen kann. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass wir jetzt, da wir im Moment in den Übergang zum Schlange stehen, zur Rationierung sind, dass wir nicht mehr viel Luft haben zwischen uns und der Katharsis.
Das ist jetzt die europäische Perspektive. Jetzt geht es in Ihrem Buch ja auch um den Kampf um eine neue Weltordnung. Das möchte ich kurz noch in der Analyse anschließen, bevor wir dann zu den Visionen nach der Götterdämmerung kommen. Wie sehen Sie denn die globale Lage? Wir haben letzten Endes, das haben Sie ja in den letzten Jahren auch immer wieder herausgearbeitet, nur mehr 3 große Player. Wir haben die USA, Wir haben Russland unter Putin und wir haben China. Und Europa ist ja maximal noch eine Schachfigur, die hin und her geschoben wird, wo die verschiedenen Einflüsse einwirken. Aber Europa oder Deutschland spielen ja keine Rolle mehr in der Weltordnung. Wie sehen Sie denn hier die Machtverschiebungen? Aktuell ist es ja so, dass China unglaublich aufgeholt hat, technologisch, was Wert betrifft. Und die USA unter Trump versuchen ja jetzt wieder Macht zurückzuholen, auch mit Wild-West-Methoden durchaus in Venezuela oder jetzt im Iran. Aber es ist ja ein Machtkampf. Wie prognostizieren Sie, wird sich das auswirken auf die Neugestaltung der Weltordnung, vielleicht in kurzen Zügen?
Also Europa wurde nicht marginalisiert, sondern hat sich marginalisiert. Mhm. Durch eigene Fehler und falsche Politik, durch Abwendung von der Marktwirtschaft. Europa war mal ein starker Kontinent, als nämlich der Binnenmarkt noch als Instrument gesehen worden ist, den Wettbewerb zu fördern, statt den Wettbewerb durch Bürokratie zu behindern. Man hat das schleichend sozusagen ausgetauscht, dieses wir fördern den Wettbewerb durch dieses wir behindern den Wettbewerb. Wir wollen eigentlich keinen Wettbewerb, wir wollen Lobby. Nur Lobby macht die Bürokratie reich, Wettbewerb macht die Bürokratie nicht reich. Also dadurch hat sich Europa marginalisiert und durch die Überzentralisierung in Brüssel. Im Prinzip haben wir die Situation, dass alle wesentlichen Dinge in Brüssel entschieden werden, ohne demokratische Grundlage. Das Europaparlament ist keine demokratische Institution, denn es wird nach einem Apartheidswahlrecht gewählt. Das ist den Leuten oft nicht bewusst, aber eine deutsche Stimme zählt nur ein Zehntel von einer zypriotischen Stimme. Das heißt also, wir haben hier ein Auseinanderklaffen von Macht und demokratischer Legitimation, das so gigantisch ist wie in der Sowjetunion. Und nach dem Vorbild der Sowjetunion ist diese EUDSSR auch geschmiedet. Und was mit der Sowjetunion passiert ist, das ist allgemein bekannt. Man hat sich selbst zerstört und marginalisiert. Es ist nicht die anderen, es ist nicht der böse Russe, es ist auch nicht der böse Chinese und es ist auch nicht Herr Trump, der Europa marginalisiert hat. Und jetzt haben wir drei andere große Player, die es besser machen. Am besten im Moment machen es die Chinesen. Und zwar, indem sie zwei Dinge tun. Das erste ist, sie geben der Marktwirtschaft Raum. Wenn man sich
Im
kommunistischen China ist mehr Marktwirtschaft als bei uns. Im Grunde genommen ist China, wenn man es wirtschaftlich betrachtet, hyperkapitalistisch. Zentralistisch geführt, autoritär geführt, aber man kann einen Kapitalismus eben in einem autoritären Staat haben. Das ist das, was den meisten Leuten nicht klar ist. Während man in einer Demokratie durchaus Sozialismus haben kann. Wir führen es ja gerade vor. Und auf dem wirtschaftlichen Feld machen die Chinesen fast alles richtig. Nicht ganz alles, aber fast alles. Und auf dem geopolitischen Feld machen sie auch alles richtig. Und zwar, indem sie sagen, wir bauen Stärke auf, aber wir zeigen sie nicht. Wir mischen uns nicht in fremder Leute Händel ein. Wir machen keine Machtdemonstrationen, wie die Amerikaner es ständig machen. Wir sagen zwar ab und zu, hier sind wir jetzt auch da, südchinesisches Meer und so weiter, aber das sind im Verhältnis Klein-Klein-Geschichten. Mhm. Also man das übt bedeutet, sich in strategischer Geduld.
Es ist keine Schwäche, dass sich zum Beispiel China bei Venezuela oder jetzt im Iran, wo es ja auch um ihre Ölvorsorge, Absicherung geht, nicht eingemischt haben, sondern die warten ab.
Also es ist natürlich ein gewisses Maß von Schwäche schon, denn wenn sie militärisch in der Lage gewesen wären, dem entgegenzutreten, hätten sie es getan. Aber sie hätten es vielleicht sogar erfolgreich getan, das weiß man nicht. Aber wenn Sie Ihren Sohn zugelesen haben, und das haben die gelesen, dann wissen Sie, dass Sie einen Krieg am besten dann gewinnen, wenn kein einziger Schuss fallen muss. Also einen Krieg zu gewinnen, ohne dass ein Schuss fällt. Das ist das chinesische Ideal einer Kriegsführung. Und diese beiden Dinge, Marktwirtschaft und strategische Geduld, Deng Xiaoping hat beides in sehr schönen Zitaten formuliert. Das eine war das Thema Marktwirtschaft. Da hat er gesagt, es ist egal, ob eine Katze weiß oder schwarz ist. Wenn sie Mäuse fängt, dann ist sie eine gute Katze. Das hat er mit Bezug auf die Frage der Marktwirtschaft gesagt. Und das andere war strategische Geduld, hat er gesagt, verberge deine Kräfte, stelle dein Licht unter den Scheffel und zeige nicht, was du kannst, glänze durch Leistung. Mhm. Das ist genau das. Und diese beiden Ratschläge beherzigt mit kleinen Abweichungen und Unterbrechungen die chinesische Führung bis heute. Es gab mal so eine Phase am Anfang der Präsidentschaft von Präsident Xi, wo er so ein bisschen dagegen verstoßen hat. Ich vermute mal, dass er sehr gute Berater hat, die ihm gesagt haben, dass das gefährlich ist. Er hat es nämlich ganz ohne äußeren Druck wieder eingestellt, weil er weiß, dass er die Zeit auf seiner Seite hat. China ist heute nach Kaufkraftparität gemessen die stärkste Wirtschaftsmacht auf dem Planeten. China hat ungefähr 40% der Weltwirtschaftsleistung und 80% der Weltsparleistung. Das heißt also, 8 von 10 Geldeinheiten, die auf dem Planeten gespart werden und für Investitionen zur Verfügung stehen, entstehen in China. Während Amerika nur noch etwa 25 bis 30% der Weltwirtschaftsleistung darstellt, aber nur eine aggregierte Sparquote von 15-18% hat. Und da ist es so, dass der Staat eine negative Sparquote hat, die Haushalte haben kaum Sparquote, wo gespart wird, ist in den Unternehmen. Dort wird Kapital gebildet. Und wobei die Amerikaner effizientere Kapitalallokateure sind als die Chinesen, das muss man auch sagen. Aber die Substanz der Weltsparleistung kommt aktuell aus China und nirgendwo sonst her. Mhm. Und das wird dazu führen, dass China nicht nur in dem absoluten Bruttosozialprodukt die USA überholt, was es schon längst getan hat, sondern eben auch beim Thema Bruttosozialprodukt pro Kopf die Aufholjagd fortsetzen wird. Mhm. Und heute haben wir China von der Einkommensstruktur her so, dass es eine Mittelstandsnation ist. Die stehen heute da, wo wir in den 70er, 80ern standen, von dem Pro-Kopf-Einkommen. Das ist nicht schlecht für ein Land, das vor 40 Jahren noch die eiserne Reisschale fast, zumindest in der Erinnerung, in der Hand gehalten hat. Okay. Als ich 1986 das allererste Mal in China war, da sind einige Leute noch mit Mao-Anzügen rumgelaufen und die Armut war sichtbar. Mhm. Ich bin da auch aufs Land gefahren, war in einigen Gegenden, wo damals noch wenige Ausländer hingekommen sind. Und wenn man sich dann mal die Distanz zwischen dem Bild, das sich damals geboten hat, und dem heutigen China betrachtet, dann denkt man, man ist auf zwei verschiedenen Planeten.
In 40 Jahren, ja.
In 40 Jahren. Das allerdings gibt mir Hoffnung für uns. Mhm. China hat ja im Grunde genommen zwischen 1949 und 1980 die gleichen Fehler gemacht wie wir. Mhm. Kulturrevolution, großer Sprung nach vorn, sozialistische Pfeifenträume, Bildungskatastrophe. Man hat die Lehrer umgebracht in der Kulturrevolution, weil sie Lehrer waren. Mhm. Muss man sich auch mal geben. So weit sind wir noch nicht. Aber weiß man es, was bei uns noch sich der Sozialismus alles einfallen lässt, wenn es um die Machtfragen
geht? Ja, wirtschaftliche Vernichtung findet ja schon statt.
Also ganz klar. Wenn man mal sich die Katastrophe anschaut, die Mao produziert hat und die Viererbande dann fortgesetzt hat, bevor sie gestürzt worden ist, dann hat China eine denkbar katastrophale Ausgangslage vorgefunden. Und dann sind die nach Singapur gefahren und haben sich da angeschaut, wie haben die es gemacht. Mhm. Und sie sind übrigens auch nach Deutschland gefahren und haben sich angeschaut, wie haben die es gemacht. Die haben sich nämlich die großen Aufbauleistungen des 20. Jahrhunderts angeschaut. Und das war Deutschland nach dem Krieg und das war Singapur nach der Unabhängigkeit. Mhm. Und haben dann ihre Lernschlüsse draus gezogen und haben das angewendet, was sie für das Zielführendste gehalten haben. Und die Analyse war gut, die war klug. Mhm. Und das müssen wir wieder machen. Wir müssen dorthin gehen, wo es funktioniert, wenn wir Deutschland und Europa wieder aufrichten
wollen. Dazu möchte ich gleich noch kommen. Ganz kurz als Gegenpart zu China, weil das wird ja letzten Endes der große Konflikt werden. Das weiß man ja seit 20 Jahren. China strebt auf. Ich habe jetzt wieder gelesen, ich glaube 90% der strategischen Technologieforschung liegt mittlerweile in China. Da haben sie komplett umgedreht, war ja früher nur in den USA. Die USA versuchen bei KI aufzuholen und die USA haben aber noch den Dollar. Das ist ja schon noch ein ganz entscheidender Punkt.
Also vielleicht eine kleine Ergänzung, weil diese Studie über diese etwa 70 Technologiefelder, die zitiere ich in meinem Buch auch. Da gibt es auch eine Liste. Das ist ein australisches Institut für strategische Studien, die das gemacht haben. Und deren Ergebnis war, dass von den 70 wichtigsten strategischen Feldern in der Technologie 90% ist China hat nicht aufgeholt, sondern ist führend. Mhm. Und bei 10% sind es die USA und bei 0% ist es Europa. Ja, das ist also eine ganz andere, viel härtere Aussage. Wir bauen Lastenfahrräder, während die Züge mit 800 km/h Geschwindigkeit bauen, die nicht vibrieren. Mhm. Ja? Und das ist das eine. Das andere ist die Frage, wo geht Amerika hin? Was ist eigentlich Amerikas strategische Konzeption? Und wer das genau wissen will, der kann es in meinem Buch rausfinden oder der kann sich, was ein bisschen mehr Aufwand ist, weil da muss er mehr lesen, sich die nationale Sicherheitsstrategie der USA aus dem Internet runterladen. Die wurde nämlich im November veröffentlicht letzten Jahres. Und die habe auch ich als Quelle genutzt natürlich. Und was sind so die wesentlichen Elemente da drin? Die wesentlichen Elemente, das erste wesentliche Element ist, dass die USA unter der neuen Administration von Präsident Trump die Multipolarität akzeptieren. Das steht zwar da nicht wörtlich drin, aber man kann es, wenn man es liest, dann springt es einförmlich an. Die Multipolarität wird akzeptiert und zwar einfach deswegen, weil klar ist, dass mit diesem starken China, das mit Russland verbündet ist und damit einen großen eurasischen Block darstellt, dass eine Unipolarität nicht mehr durchsetzbar ist. Es ist physisch, außer mit einem Atomkrieg, der alle Beteiligten vernichten würde, nicht mehr möglich. Punkt eins. Punkt zwei ist, die USA versuchen jetzt in der multipolaren Weltordnung ihre Claims abzustecken. Und was diese Claims sind, haben sie in diesem Dokument auch gesagt. Erstens, der amerikanische Doppelkontinent ist seit der Monroe-Doktrin 1823, der ist sozusagen unser Einflussbereich. Das bedeutet aber auch, dass die USA auch anderen Großmächten, so sie die als Großmächte anerkennen, was bei Europa nicht der Fall ist, Einflussbereiche zugestehen. Das bedeutet für China natürlich Südostasien. Das bedeutet auf Sicht nach meiner persönlichen Überzeugung auch, dass Taiwan in der einen oder anderen Form wieder mit China zusammenfinden wird. Da wird man irgendeine friedliche Lösung finden. Da bin ich überzeugt davon. Ich bin auch ziemlich überzeugt davon, dass die Grundzüge der Einflusszonen zwischen den drei Hauptbeteiligten
schon ausgedealt sind.
Schon längst ausgedealt sind. Ja, da stehen wir davor und beobachten das. So was bedeutet aber die beiden Amerikas? Das bedeutet Nordamerika, Südamerika und das bedeutet inklusive Grönland. Mhm. Und da ist meine Garantie, dass man, wenn erstmal der Iran-Konflikt zu Ende ist und Trump dort den Sieg vermelden oder zumindest behaupten kann, dass wir dann noch nicht zum letzten Mal von Grönland gehört haben. Das ist ganz sicher nicht der Fall. Denn ein Teil der amerikanischen politischen Klasse geht davon aus, dass es eine sehr hohe Gefahr und ein sehr hohes Risiko gibt, dass Europa zum Kalifat wird. Und was Amerika sicher nicht dulden wird, ist, dass Grönland als Teil eines europäischen Kalifats vor der Haustür liegt und dann eine unmittelbare militärische Bedrohung für Amerika darstellt. Das wird nicht passieren. Ich halte es noch nicht mal für ausgeschlossen, dass, wenn sich diese Gefahr abzeichnet, dass das also eine reale Gefahr wird, und da laufen wir auch mit 7-Meilen-Stiefeln drauf zu, wir müssen hier anschauen, was in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland passiert, dass dann Amerika intervenieren könnte. Also die Politik, die Europa betreibt, die lädt nach meiner Überzeugung nicht auf Sicht von 2 Jahren, aber auf Sicht von 4 oder 8 Jahren die Intervention ausländischer Mächte nach gerade ein. Ja. Und da mag jetzt noch der ein oder andere oder vielleicht die meisten drüber lachen. Ihr werdet sehen, dass wir in 3 oder 4 Jahren darüber eine andere Debatte haben. Es sei denn, wir haben bis dahin das Problem selbst gelöst. Und das zweite Element der amerikanischen Sicherheitsstrategie ist Technologie. Und da gibt es einige Technologiefelder, wo Amerika sagt, die sind der absolute Schlüssel. Da müssen wir führend sein. Und da sind sie es auch. Das ist KI und Weltraum. Weltraum dank Elon Musk und KI auch dank Elon Musk. Also man muss ja sehen, dass da gibt es noch einen gewissen Abstand im Moment zwischen der Leistungsfähigkeit der hauptstrategischen Assets, nämlich der Mikrochips, die China produziert und die Vereinigten Staaten produzieren. Die besten Chips werden in Taiwan produziert, aber diese Technologie wandert jetzt in die Vereinigten Staaten rüber. Da besteht die amerikanische Administration drauf. Und wobei, da gibt es interessanterweise noch ein Asset, was Europa hat, nämlich die Maschinen, die man braucht, um die zu machen. Die werden in Holland hergestellt. Also da ist Holland
das Zentrum. Ganz wenige.
Das ist also eine ganz diffizile, hochtechnologische Angelegenheit. Und es ist also so, dass die chinesischen Chips, die haben im Moment noch Größenordnungen bei den Strukturen von 7 Nanometern. Das klingt extrem klein, das ist auch klein, das sind nicht viele Atome, die da die Bausteine voneinander trennen, aber 7 Nanometer ist viel im Verhältnis zu den 2 Nanometern, die mittlerweile in Amerika erreicht worden sind. China hat jetzt ein Programm veröffentlicht von Huawei, dass sie bis zum Jahr 2030, 31 auf 1,4 Nanometer runter wollen, was ein Riesenschritt wäre. Aber die Frage ist, wo steht Amerika bis dahin?
In diesen Jahren.
Denn die bleiben ja auch nicht stehen. Und das ist erstmal so, dass das erscheint nicht als besonders bedeutsame Sache, die paar Nanometer, was soll das heißen? Man kann das ein bisschen verdeutlichen, wenn man sich über die Geometrie von Mikrochips unterhält. Und zwar, wie viele Transistoren passen eigentlich auf so einen Chip? Und das ist ein quadratisches Verhältnis. Das heißt also, wenn ich 7 habe, dann habe ich 7 mal 7, das ist sozusagen ein 7 mal 7 großes Feld, da passt eine bestimmte Anzahl von Transistoren rein. Und wenn ich 2 habe, dann ist es 2 mal 2. Das heißt also, ich habe im einen Fall 49 Quadrat-Nanometer und im anderen Fall habe ich 4. Das ist halt ein Verhältnis von 1 zu 12, etwas mehr als 12. Und das heißt, die Dichte der Transistoren auf dem Chip ist im Verhältnis 1 zu 12. Der amerikanische Chip trägt 12-mal so viele Transistoren wie der chinesische. Und das beeinflusst natürlich die Rechenleistung. Und deswegen ist der Abstand im Moment noch groß. Und ob er kleiner wird, wird man sehen. Und beim Thema Weltraum, ja, Elon Musk hat einen Anteil an der Nutzlast, die in den Weltraum transportiert wird, ich glaube von 90% oder so. Eine Person, nicht ein Land. Und natürlich ist er Amerikaner. Und das bedeutet, dass Amerika von diesem Wettbewerbsvorteil voll profitieren wird. Das heißt, die Schlacht wird jetzt nicht mehr alleine so lange auf dem Boden des Planeten ausgetragen. Und das ist möglicherweise der Schlüssel. Und da sagt die amerikanische Regierung, das sind die beiden Schlüsselfelder. Da müssen wir unsere Führung halten, verteidigen und ausbauen. Mhm. Und wie machen wir das? Indem wir den Dollar als Leitwährung behalten, weil der schafft uns den finanziellen Spielraum, um das zu können. Mhm. Denn ohne den Dollar als Leitwährung fließt den Amerikanern nicht mehr dieses, was ich als Leitwährungsseniorage bezeichne, zu. Wie funktioniert das? Die Amerikaner fahren riesige Defizite im Außenhandel. Mhm. Und die bezahlen sie dann mit frisch gedruckten Dollars, die anschließend inflationiert werden. Das heißt, das ist so eine Art Tributsystem. Und dieses Tributsystem wollen ja die Chinesen und die Russen auf jeden Fall knacken. Die BRICS-Staaten, die wollen eine goldgedeckte Handelswährung deswegen haben oder eine Gold-Silber- oder Mischform, jedenfalls im Wesentlichen edelmetallgedeckte Handelswährung haben. Und das wollen die Amerikaner unter allen Umständen verhindern. Und das Mittel zur Verhinderung ist der Petrodollar. Und der ist auch der Grund für die Konflikte um Venezuela und den Iran. Die Atomfrage ist eigentlich nachgeordnet.
Das bedeutet, wir sehen gerade in diesem turbulenten Jahr 2026 schon die Vorbereitungen oder schon die Kämpfe um eine neue Weltordnung, auch wenn es noch nicht als Dritter Weltkrieg oder Ähnliches ausgerufen wird. Aber es gibt hier Machtverschiebungen und es werden strategische Positionen abgesteckt.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind mitten in dem Kampf drin. Ich hoffe nicht, dass das in einem Dritten Weltkrieg sozusagen ausgetragen wird. Und zwar einfach deswegen, weil wir im Atomzeitalter sind. Und ich glaube, das wissen die drei Hauptbeteiligten auch, außer den Europäern. Ich meine, Herr Merz, der irgendwie so keine Angst vor dem Atomkrieg hat, nach eigenem Bekunden. Und da scheint es ja einige zu geben. Also Frau Kallas, interessante Bemerkung, die sie da vorgestern hat fallen lassen, oder was vorgestern, wie wollen wir denn China besiegen, wenn wir nicht mal Russland besiegen können? Da frage ich mich, wer hat der Frau was in den Tee geschüttet? Ja. Also die drei Hauptbeteiligten, Putin, Xi und Trump, denen ist schon klar, dass sie keinen Atomkrieg wollen. Und ich denke auch, dass da zumindest in diesen drei Hauptstädten die Vernunft obsiegen wird. Die Europäer versteigen sich da gerade, was Europa nur weiter marginalisiert. Und da gibt es allerdings einen schwarzen Schwan in dem Spiel. Das ist die Ukraine. Und zwar deswegen, weil die Ukraine jetzt wieder nach Atomwaffen strebt. Und zwar nicht, um sie gegen Russland einzusetzen, weil sie wissen, wenn sie eine Atomwaffe gegen Russland einsetzen, dann war es das, sondern um die Europäer damit zu erpressen. Und das ist ein hochgefährliches, hochriskantes Spiel. Wenn das ins Auge geht, dann weiß man nicht, was aus so einem schwarzen Schwan heraus entstehen kann. Also hochbrisant, hochgefährlich an der Stelle. Und deswegen halte ich es auch für absolut unklug, um nicht zu sagen suizidal, diese ukrainische Regierung mit unseren Mitteln auf toten Teufel am Leben zu erhalten.
Das wird aber von dieser politischen Kaste natürlich weiter betrieben. Es geht ja auch um die eigene Existenz. Sie haben Korruption angesprochen, Sie haben den wirtschaftlichen Crash angesprochen, der ansteht, der nur verschleppt wird, wo natürlich diese ganze Kriegstreiberei mit einer Rüstungsplanwirtschaft irgendwie jetzt, das soll irgendwie abgefedert werden oder vertuscht werden oder man will sich nochmal rausretten. Ich möchte als Abschlussfrage noch die positive Vision. Also wir haben jetzt ganz stark über die Götterdämmerung an sich gesprochen und natürlich die Symptome. Sie führen es ja ausführlich in Ihrem Buch ja aus, wie es besser gehen könnte. Vielleicht können Sie als Schlusssatz, der große Kampf, um den es eigentlich geht, was das Menschenbild betrifft, was die Weltanschauung an sich betrifft. Wo sehen Sie hier die große Auseinandersetzung? Und wo stellen Sie aus Ihrer Ihrer Sicht die positive Vision dieser Dystopie, die wir gerade erleben, entgegen?
Also wir haben ja, wie es so schön heißt, wo die Gefahr groß ist, ist auch das Rettende nah. Und ich bin vollkommen überzeugt davon, dass wir eine Riesenchance für uns haben, zu zivilisatorischen Höhen und zu einem Wohlstand uns aufzuringen, auch als Europa, von dem wir noch nicht mal träumen im Moment. Und Was ist mein Grund dafür? Das erste ist, wir haben wieder ein Modell. Wir haben ein Role Model, wenn man so will. Wir haben ein Modell eines Staates, der durch Rückkehr zu den Prinzipien von Freiheit und Menschenwürde und zu den Prinzipien von Eigentum, Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit vor allem auch, im Moment eine Erfolgsstory schreibt, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben auf dem Planeten. Das ist Argentinien. Herr Merz hat ja Herrn Milei unterstellt, er würde sein Volk mit Füßen treten und eine Katastrophe für Argentinien heraufbeschwören. Was wir jetzt sehen ist, Herr Merz hat in Deutschland eine Katastrophe heraufbeschworen, während Argentinien nur Erfolge vermeldet. Die Inflation ist besiegt, die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit fällt, die Armut hat sich halbiert, die Armutsquote hat sich halbiert, die durchschnittliche Rente hat sich fast verdreifacht, die Staatsverschuldung ist auf dem Weg nach unten, die Staatspleite ist abgewendet. Also ein Musterbeispiel, wie die Freiheit und die Marktwirtschaft ein Land, selbst wenn es 80 Jahre lang vom Sozialismus malträtiert worden ist, und das ist in Argentinien der Fall gewesen, aus dem Sumpf ziehen kann. Und ich glaube, dass in der Freiheit so viel Kraft liegt, dass jedes Land, das sich dafür entscheidet, wieder aus dem Sumpf aufsteigen kann. Und da bin ich zuversichtlich, dass das bei uns passieren wird. Es gibt diese große Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Sozialismus. Und es gibt im Prinzip auch so etwas wie eine, wenn man so will, spirituelle Begründung für die Freiheit. Also Freiheit hat einen spirituellen Urgrund, nämlich dass der Mensch als freies Wesen geschaffen ist. Der Mensch hat einen freien Willen und damit ist er als freies Wesen geschaffen. Und jede Ordnung, die damit kollidiert, scheitert an der Natur des Menschen. Und jede Ordnung, die die Freiheit als Kernbaustein einer Gesellschaft akzeptiert, hat deswegen Erfolg. Zivilisation entsteht durch Freiheit und im Grunde genommen Antizivilisation oder Tyrannei entsteht durch Unfreiheit, durch Sozialismus. Und dieser Leuchtturm, der breitet sich im Moment von Argentinien aus. Also Chile hat als nächstes Land jetzt einen Präsidenten bekommen, der libertäre Ideen hat. Wir haben in El Salvador einen Präsidenten, Bukele, der libertäre Ideen verfolgt. Und das breitet sich über ganz Amerika aus. Also Lateinamerika ist das Versuchslabor sozusagen, das die Vereinigten Staaten im Moment am Köcheln haben, um das Modell der Zukunft zu entwickeln. Das wird auch auf die Vereinigten Staaten übergreifen, über kurz oder lang. Denn die Vereinigten Staaten leben ja im Grunde genommen, der amerikanische Traum lebt von der Opportunität und nicht von der Bürokratie. Und das wird immer mehr Amerikanern im Moment auch bewusst. Und diese Woge wird herüberschwappen. Als Ideenwoge ist sie nicht aufzuhalten. Die kommt auch nach Europa. Spätestens dann, wenn die Menschen kapiert haben werden, dass in diesem sozialistischen, bürokratischen, bevormundenden Mündelstaat kein Blumentopf zu gewinnen ist. Und dass das in den Abgrund führt. Und wenn wir dann in den Abgrund gegangen sein werden, dann werden wir uns da auch wieder rausarbeiten. Und zwar mit diesen Prinzipien. Und deswegen müssen wir uns damit befassen, was sind diese Prinzipien? Wie organisiert man ein freies Gemeinwesen? Rechtsstaat ist mal das Allerwichtigste. Den haben wir ja dank unserer sozialistischen Eliten komplett demontiert. Wir haben linksgedrechselte Richter, die Unrechtsurteile fällen, das Recht nicht nur beugen, sondern gerade in Serie brechen, bis rauf in die obersten Gerichte, weil sie natürlich politisch verseucht sind. Und das ist das Erste. Das Zweite ist Eigentum. Das Eigentum muss geschützt werden, und zwar mit allem, was man hat. Eine Gesellschaft ohne Eigentum ist kein Rechtsstaat. Welches Recht soll denn verteidigt werden, wenn die Menschen kein Eigentum haben? Wie soll denn das gehen? Wie soll ein Rechtsstaat funktionieren ohne Eigentum? Es geht gar nicht. Und wenn das Eigentum so wichtig ist, damit der Rechtsstaat und die Rechtsordnung und die Fähigkeit zur individuellen Planung funktioniert, wie kann es dann sein, dass wir ständig am Eigentum herumdrechseln und Gestalten wie diesem Lars Klingbeil erlauben, sich ständig an unserem Eigentum zu vergreifen, in seiner kompletten Unwissenheit und in seinem kompletten Ich-kann-nicht-rechnen-Ding? Also Eigentum, es sind sehr einfache Elemente, und in meinem Buch gibt es natürlich auch eine Anleitung, wie immer, ja, weil ich bin ja bekannt dafür, dass ich mich nicht damit zufrieden gebe, über den Zustand der Welt zu lamentieren, sondern ich biete Lösungen an. In jedem meiner Bücher bisher habe ich Lösungsvorschläge gemacht. Aber diese Lösungsvorschläge haben immer eine Sache gemeinsam. Sie basieren auf der Natur des Menschen als freiem Wesen. Wenn wir glauben, wir könnten eine Gesellschaft errichten, die funktioniert und unfrei ist, dann wird es entweder ins Unglück und in die Armut führen oder im schlimmsten Fall in unseren Untergang.
Die Antwort gegen den Untergang ist die Freiheit des Menschen, ist ein menschliches Menschenbild. Danke, Dr. Markus Krall, für dieses Gespräch über Ihr neues Buch und vor allem über die Weltlage, für die Einblicke. Danke, dass Sie hier waren.
Danke für die Einladung, ich bin gern gekommen.
Und danke Ihnen, dass Sie dran geblieben sind. Die umfangreichen Ausführungen, wir haben ja heute nur eine Stunde machen können, die umfangreichen Ausführungen finden Sie natürlich im neuen Buch von Dr. Markus Krall. Es ist ab sofort oder in den nächsten Tagen in der Auslieferung erhältlich, auch bei uns im Auf1-Shop. Wir blenden es an dieser Stelle noch einmal ein. Es geht um die Götterdämmerung und vor allem um die Hoffnung, dass es danach besser werden wird. Die Menschheit wird durch eine Katharsis gehen, es wird einen Auflösungsprozess geben, aber es gibt berechtigte Hoffnung, dass es dann besser wird. Auch wir glauben daran, dass die Substanz noch da ist, dass gerade der tüchtige Mensch etwas leisten kann, wenn man ihn denn lässt, wenn die Freiheit gegeben ist. Wenn Sie das Interview gut gefunden haben, leiten Sie es unbedingt weiter und wenn es Ihnen möglich ist, unterstützen Sie uns mit einer freiwilligen Spende, denn wir können nur unabhängig und frei berichten, weil Sie uns unterstützen. Wir verzichten auch weiterhin auf jede Form der Zwangsgebühren und der Alimentierung, was nichts anderes wie Bestechungsgelder sind. Danke für die Unterstützung von Auf1. Danke, dass Sie dran geblieben sind. Bis zum nächsten Mal bei Auf1.